Inforadio Podcast. Und heute begrüße ich Sie zu einem ausführlichen Gespräch mit der jungen Winzerin Theresa Breuer über ihr Rheingauer Weingut Georg Breuer. Die Region zwischen Mainz-Wiesbaden und Rüdesheim bildet den Rheingau. Eine großartige Wein- und Kulturlandschaft mit dem Taunus im Norden, dem Rhein im Süden. Denn der fließt hier nicht in nördlicher, sondern in westlicher Richtung. Eines der renommiertesten Weingüter des Rheingaus ist das von Georg Breuer. Ein Gut mit großer Tradition, erstklassigen Lagen und herausragenden Weinen. Ein Familienbetrieb, den nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Theresa Breuer leitet. Mit ihr sprach ich über ihre Weine, ihre Karriere und die lange Geschichte des Weingutes Georg Breuer.
Ja, das Weingut ist 1880 gegründet worden. Und damals war mein Urgroßvater Mitgründer. Damals war es auch noch eine Weinhandlung mit einem kleinen weinbaulichen Zweig. Und ich bin jetzt eben die vierte Generation und seit zwei Generationen, also mein Vater und ich, waren quasi aktiv in dem Bereich, dass es auch nur Weinbau war und keine Kellerei, keine Handlung mehr in dem Sinn.
Vielleicht sollten wir, bevor wir weiterreden, Frau Breuer, erstmal klären, wo das Gut liegt.
Wir sind im Rheingau. Das Weingut liegt mitten in Rüdesheim, also wirklich mittendrin. Es ist keine Halle, die irgendwo steht, sondern die Weinkeller sind eben seit Gründung des Weinguts mitten in der Stadt und sind auch alte Kellergewölbe. Und unsere Weinberge sind hauptsächlich in Rüdesheim. Wir haben aber auch einen kleinen Teil unserer Rebflächen in Rauental. Das ist ungefähr 18 Kilometer Richtung Wiesbaden.
Rüdesheim, wenn ich da vor 1000 Jahren mal war, das ist ja ziemlich steil.
Auch, ja. Also in Rüdesheim beginnt das obere Mittelrheintal und wir haben quasi beides. Wir haben Lagen, die noch maschinell bewirtschaftbar sind. Wir haben aber auch ganz, ganz klassische Steillagen, die einfach viel Handarbeit und viel Schweiß fordern.
Sie sind jetzt die Chefin bei Breuer. Das kam alles ein bisschen früher und unverhoffter als geplant. Wollten Sie eigentlich überhaupt Winzerin werden?
Ja, schon. Also ich bin in den Bann gezogen worden, ohne dass mir das als Pflichtgefühl irgendwie aufgetragen wurde. Also meine Eltern haben das ganz geschickt gemacht. Mein Papa ist nur leider recht unerwartet 2004 verstorben und ich war da so mehr oder weniger gerade nach dem Abi und habe mich ja in einer Orientierungsphase befunden. Ich war zu der Zeit auch nicht wahnsinnig entscheidungsfreudig. Das ist ja auch so der Klassiker nach dem Abi. Man weiß ja nicht so recht, in welche Richtung. Und dieser Moment des Todes meines Vaters hat mir natürlich dann auch ganz schnell mein Zuhause gezeigt. Also ich wollte von dem Tag an sofort ins Weingut. Alle um mich rum wollten mich erstmal wegschicken, damit ich nicht das Gefühl des Drucks und der Pflicht habe. Aber gerade zu Hause habe ich mich eigentlich am wohlsten gefühlt. Und ja, so bin ich seit 2004 bei uns im Weingut. Da ist in den ersten Jahren mein Onkel noch mit dabei gewesen, der sich sonst um das Hotel und Restaurant, das in der Familie liegt, gekümmert hat. Und ja, seit anderthalb Jahren bin ich jetzt alleine am Ruder mit fantastischen Mitarbeitern.
Haben Sie dann Weinbau studiert oder war das Learning by Doing und gucken, wie es oder wissen, wie es der Vater gemacht hat?
Oh Gott, ja, so viel wusste ich da noch nicht. Ich war natürlich immer dabei, so in den Ferien und man kriegt mit, aber da weiß man mit Sicherheit noch nicht, wie so ein Unternehmen funktioniert und wie Wein funktioniert. Ich habe dadurch, dass mein Onkel eben auch mit ins Weingut eingesprungen ist und ich einen Betriebsleiter habe, der schon seit über 25 Jahren bei uns ist, hatte ich die Chance, in den ersten Jahren parallel in Geisenheim, was unser Nachbarort ist, Weinbau zu studieren. Und das war natürlich super. Also gerade die Kombination vom theoretischen Lernen und Lernen der Vielfältigkeit der Möglichkeiten und die Kombination vom praktischen Erfahren zu Hause war für mich perfekt. Also es hat sich sehr befruchtet.
Sie sind ja wahrscheinlich eine der jüngsten Winzerinnen, die wir in Deutschland haben.
Und nicht,
ist
mehr.
Ja, nicht mehr?
Nicht mehr. Ja, das hieß es damals immer noch. Aber mittlerweile bin ich auch schon mit über 8 Jahren im Weingut. Ich merke, jetzt kommen schon wieder die Jungen nach. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl.
Nun waren es ja gerade die Jungen, die eine andere Vorstellung hatten davon, wie man Wein macht, welche Weine man macht. Sie wahrscheinlich auch, als Sie dann in Geisenheim studiert haben. Gab es da so Kollisionen?
Ich hatte da ja so ein bisschen andere Situation. Viele meiner Kommilitonen oder Freunde, die eben auch ins Weingut eingestiegen sind, hatten noch den Alten am Schreibtisch sitzen oder auf dem Trecker sitzen. Das hatte ich ja nicht.
Also, aber Sie haben ja viele Alte um sich rum gehabt.
Ja, aber bei uns im Weingut waren die alle sehr aufgeschlossen. Dazu kommt, dass mein Vater sehr früh sehr offen war. Also er ist mit einem sehr offenen Geist durch die Weinwelt gezogen und war seinerzeit wahrscheinlich sogar ein bisschen voraus mit seinen Ideen und Visionen. Und so war das eben nicht, dass ich jetzt alte Dinge umkrempeln musste, denn wir waren eigentlich schon mit der halboffenen Tür in den neuen Gedanken. Und dann ging es in manchen Dingen einfach nur darum, die Tür quasi aufzumachen. Und meine Mitarbeiter waren ja dann auch schon so ein bisschen angefixt. Die hatten ja von meinem Vater die Ideen auch schon in sich. Insofern musste ich da kaum Überzeugungsarbeit leisten. Also da hatte ich aus der blöden emotionalen Situation aber einen ganz guten Start hinaus.
Frau Breuer, die Sache mit den Türen aufstoßen, war da auch der Vater schon ein bisschen involviert mit so einer halb geöffneten Tür, was den ökologischen Weinbau angeht, also Vater Bernhard?
Mein Papa war Bernhard, also das nur, um die Generationen zu sortieren. Georg war mein Großvater, mein Vater war Bernhard. Er war mit den Gedanken, hat er sich sehr mit dem biodynamischen Weinbau auseinandergesetzt und hat meinen Betriebsleiter da auch sehr stark involviert und hat das lange in sich getragen. Und wir haben eben auch in viele Richtungen gedacht und uns orientiert und geschaut, was passt zu uns und was können wir auch in den Steillagen realisieren. Und haben uns dann schließlich für den ökologischen Weg entschieden. Also so ein bisschen weniger Kosmos, aber dafür genauso viel Natur und Ursprünglichkeit. Ja, das machen wir in den Flachlagen schon ein paar Jährchen und haben mit dem Jahrgang 2011 den kompletten Steilhang auch ökologisch bewirtschaftet und sind bis jetzt da sehr glücklich mit.
Sie sprachen gerade, Theresa Breuer, von den Steillagen. Wie steil ist denn so eine Steillage?
Sie ist nicht so steil, dass man sich dort angurten oder anketten muss. Wir haben Hangneigungen von bis zu 67 Grad. Das ist schon ganz, ganz sportlich. Und es ist aber auch in den Extremen so steil. Also wir haben eben auch Lagen, die sich um die 50 Grad Steigung befinden. Und das ist schon sehr arbeitsintensiv. Es ist auch ein anstrengendes Arbeiten. Und man kann einfach nicht mit klassischen Zugmaschinen dort arbeiten. Und das macht es natürlich alles ein bisschen aufwendiger.
Welche Böden und dementsprechend welche Weine eher mineralisch oder weniger mineralisch hat Breuer?
Unsere Weine sind sehr bodennah. Also der Boden ist für uns eben eines der Merkmale, die auch einen eigenständigen und einen charakterstarken Wein vorbringen. Und dementsprechend lassen wir auch zu, dass unser Wein nach Boden schmecken darf. Also Mineralik ist bei uns wirklich ein großes Thema. Wir haben Böden, die sich da einfach auch gerade im Riesling wunderschön zeigen. Wir haben viel Schiefer bei uns, also der Einstieg des oberen Mittelrheintals ist ja eben von Schiefer geprägt. Da haben wir klassisch grauen Schiefer, aber auch verschiedene Farbmixe, die sich durch den Berg ziehen. Und durch das Taunusgebirge, das wir im Rücken haben, haben wir auch eben Taunusquarzit bei uns. Also es ist so ein bisschen Schachbrett, schwarz-weiß Boden, der zum Teil im Steilhang relativ direkt ist. Also da haben wir nur zwischen 30 und 50 Zentimetern Oberboden, bis das massive Gestein beginnt. In den flacheren Lagen ist es natürlich ein bisschen mehr Lehm, der einfach oben drüber liegt. Aber es ist trotzdem ein ganz prägendes Gestein und die Weine zeigen das auch.
Den Riesling haben Sie schon erwähnt, Frau Breuer. Das heißt, es gibt wahrscheinlich Grauburgunder, es gibt dann auch Rote.
Genau, wir haben nach dem Riesling als zweitwichtigste Sorte Spätburgunder mit ungefähr 10% auf unseren Rebflächen. Und der ist auch in den letzten Jahren, er hat sich mehr und mehr etabliert. Da kam das Wetter natürlich uns auch ein bisschen zugute. Die Weinberge sind älter geworden. Und Spätburgunder von Schiefer ist auch sehr, sehr reizvoll, weil man sie auch gar nicht so häufig in Deutschland findet. Und das ist eine schöne Ergänzung. Und Grauburgunder ist dann nach dem Spätburgunder auch noch ein bisschen vertreten.
Bauen Sie die im Fass oder also im Holz aus? Oder?
Wir bauen ganz viel im Holz aus. Also auch unsere Rieslinge werden im Holz ausgebaut, allerdings im großen Holzfass. Also man darf da nicht an den Holzgeschmack denken, sondern es geht da wirklich um die Art und Weise des Ausbaus und um den Sauerstoffkontakt, den der Wein oder der Most sogar schon im sehr frühen Stadium bekommt. Und die großen Rieslinge kommen alle ins große Holzfass und die Spätburgunder kommen ins kleine Holzfass, wo es darum geht, dann auch so ein bisschen diesen ganz zarten Barrikton ein bisschen einfließen zu lassen.
Und von welchen Lagen sind die großen Breuerweine?
Ja, in Rüdesheim ist so der Klassiker bei uns der Berg Schlossberg. Das ist das extremste Fleckchen, das steilste, das wärmste. Es ist so das Herzstück des Rüdesheimer Bergs. Und die Nachbarlagen sind dann noch Berg Roseneck und Berg Rottland. Das sind auch zwei klassische Rüdesheimer Steillagen. Und in Rauental haben wir eine kleine Besonderheit. Da haben wir den Nonnenberg. Und das ist eine Lage, die wir im Kompletten besitzen. Also es ist eine sehr kleine Lage, die hat nur ungefähr ungefähr 6 Hektar Rebfläche. Und dadurch, dass wir die alleinigen Besitzer und Bewirtschafter auf dieser Fläche sind, dürfen wir uns da auch noch mit einem Monopol quasi schmücken auf dem Nonnenberg.
Nonnenberg, das klingt deutscher, wundert man sich nicht oder fragt sich nicht, wo es herkommt. Aber wenn ich Namen lese, wie Charme zum Beispiel, wundere ich mich dann schon, oder nee, es gibt Charme und Terra Montosa.
Genau, also die besten Weine bei uns, das sind eben die Spitzenlagenrieslinge. Die bekommen auch ihren Lagennamen und alle anderen Weine, die sich in den Qualitätsstufen darunter befinden, tragen Namen, weil wir damit einfach die Weine beschreiben möchten und ganz klassisch dem Kind einfach einen Namen geben möchten. Charme zum Beispiel ist unser halbtrockener Rheingau-Riesling, ein ganz klassischer, solider Basis-Riesling. Den könnten wir natürlich auch Rheingau-Riesling QBR halbtrocken nennen, aber es wäre dann doch so ein bisschen sehr banal und sehr austauschbar. Und so bekommt er eben einen Namen, Charme, der ihn beschreibt, weil er ein bisschen weicher, ein bisschen runder, eben so der Charmante ist. Und Terra Montosa ist unser Steillagen-Riesling aus dem Lateinischen, Terra, die Erde, Montosa, das Bergige. Es ist eine Beschreibung der Herkunft.
Ist das so ein Tribut ans Moderne, diese Namensgebung?
Ach, es ist mit Sicherheit es war auch von meinem Vater wieder ein früher Schritt in die internationale Richtung. Also eben weg von 13 verschiedenen Lagen, die im Zweifel sich gar nicht wirklich extrem voneinander unterscheiden und dann in der Lage noch verschiedene Weintypen machen mit unterschiedlichen Qualitätsbezeichnungen. Er hat das Sortiment sehr früh gestrafft und einfach in 4 Qualitätsstufen eingeordnet, was quasi dem weltweit oder dem klassisch europäischen Weinsystem entspricht. Und das war natürlich relativ früh, und er hat dann auch beschreibende Namen gesucht, und so haben sich die eben etabliert.
Passiert es oft, dass Leute, die nach Rüdesheim kommen, weil Rüdesheim hat ja so ein bisschen ein Saufwein-Image, dann erstaunt sind, wie toll auch diese Weine durchaus sein können und dass die nicht nur zum Shoppenweise runterkippen da sind?
Ja, Rüdesheim und sein Image ist so ein Thema für sich. Wir haben mittlerweile gar nicht mehr so den klassischen Sauftourismus. Also es ist nicht mehr so, dass massenweise Kegelclubs zu uns strömen, sondern es sind viele Kulturreisende, die einfach die Landschaft sehr schätzen und den Rheingau erleben wollen und eben Rüdesheim in seiner Schönheit erleben wollen. Die wissen natürlich schon so ein bisschen um die Qualität. Es ist immer noch so, dass in manchen Restaurants jetzt nicht wirklich der beste Tropfen ausgeschenkt wird. Aber da liegt es ja auch so ein bisschen an uns, da dagegen zu wirken. Und wir freuen uns, wenn wir in unserer Vinothek Besucher aufs Neue überraschen können, wie schön die Weine sind und wie lecker die Weine sind. Und das ist so ein bisschen unser Auftrag, Rüdesheim da auch ein Stück nach vorne zu bringen.
Was dann wahrscheinlich einige dieser Rüdesheim-Besucher wundern wird, ist auch der Preis, denn die Weine, die Qualitäten, die sie herstellen, sind dann schon ein bisschen teurer als das, was viele so glauben, gewohnt zu sein.
Das stimmt. Also das erleben wir in unserer Vinothek auch häufig, dass die Kunden dann fragen, wie viele Flaschen sie denn für diesen Preis bekommen, der an der einen Flasche markiert ist. Aber andererseits ist es so, wenn wir Besucher in Rüdesheim haben, dann haben wir auch eine Chance zu zeigen, warum der Preis so ist. Natürlich laufen die meisten Besucher irgendwie auch durch die Weinberge und sehen das und sehen auch den Steilhang, wenn wir die Chance haben, Besucher in unseren Keller zu lassen, dass sie einfach mal wirklich sehen, wie traditionell das alles noch vonstatten geht, dann schärft man schon so ein bisschen das Bewusstsein für die Wertigkeit des Produkts. Und wenn es ihnen dann auch noch schmeckt, dann ist es eigentlich kein Thema mehr. Also der Qualitätsanspruch ist schon auf ein sehr gutes Level gestiegen. Es gibt aber natürlich viele kleine Winzer, die das so ein bisschen Feierabend-Wochenendmäßig betreiben, die eine kleine Straußwirtschaft haben und die das einfach so im kleinen Kreise machen, die jetzt auch nicht den Anspruch haben, einen hochkarätigen Lagenriesling zu machen, der 15 Jahre reifen soll. Darum geht es nicht. Darum geht es einen Shoppen zu machen, den man 3/4 Jahr später wunderbar trinken kann zu irgendwie einem Spundekäse oder zu so einem ganz rustigen Abend und Essen. Und solche gibt's, und es gibt aber genauso auch Betriebe, die die Weine in alle Welt verteilen und ein wahnsinniges Renommee haben. Also es ist, glaube ich, eine ganz solide Mischung, aber so wirklich schlechte Weine gibt's ganz, ganz, ganz wenige nur noch.
Soweit eine der jüngsten deutschen Winzerinnen, Theresa Breuer, Chefin im Rheingauer Weingut Georg Breuer. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf inforadio.de. Dort können Sie diese und weitere Sendungen natürlich auch nachhören und nachlesen, aber auch als Podcast abonnieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Rainer Veit. Und Sie wissen ja, essen Sie gut und kochen Sie gut für sich und für andere.